Und nun möchte ich alle anderen bitten, zumindest diejenigen, die sich als Mitglieder der Eugene-Gemeinde betrachten, die ja die Muttergemeinde der Philadelphia Ära ist. Würdet ihr bitte aufstehen? Ich denke, die meisten von Ihnen sollten in einem Bereich versammeln. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie so saßen. Wie wir im Laufe der Jahre gewachsen sind, wisst ihr, seit dieser ursprünglichen Gemeinde hier in Eugene, vor 50 Jahren, wuchs diese Gemeinde 35 Jahre lang jedes Jahr um 30%.
Das ist der Pädagoge und Theologe des 20. Jahrhunderts, Herbert W. Armstrong, der hier im Jahr 1983 spricht. Es war das 50. Jubiläum des Geburtsortes, der Philadelphia-Ära der wahren Kirche Gottes. Und er blickte zurück auf die kleinen Anfänge der Kirche. Und genau hier in Eugene, Oregon, hat für die Philadelphia-Ära alles angefangen. Wie gesagt, er sprach 1983, 50 Jahre später, rückblickend. Natürlich starb Herbert Armstrong 1986. Wir sind nun viele Jahre weiter, fast ein Jahrhundert zurück bis 1933, ein Jahrhundert entfernt vom Geburtsort der Philadelphia-Ära. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Literatur lenken, die wir heute vorstellen. Die wahre Geschichte der wahren Kirche Gottes, geschrieben von meinem Vater. Und das gibt Ihnen natürlich den Überblick, den großen Überblick über die Kirchengeschichte, die bis zu ihrer Gründung durch Jesus Christus und die frühen Apostel dort im Buch der Apostelgeschichte zurückreicht. Wenn Sie dieses Buch also nicht in Ihrer Bibliothek haben, rufen Sie noch heute unsere Mitarbeiter an und fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar an. Ich möchte nur noch einen Ausschnitt aus dieser Jubiläumspredigt spielen, die Herbert Armstrong 1983 hielt.
Nun, heute feiern wir nicht nur das 50-jährige Jubiläum der damaligen Gemeinde in Eugene, die die erste Gemeinde der Philadelphia-Ära war. Ich arbeitete noch immer mit den Sardis-Gemeinden zusammen und predigte dort in dem Willamette Valley in der Nähe von Jefferson, in einem kleinen ländlichen Schulhaus in Beaver, in dieser Richtung. Doch Gott begann, neue Wahrheit zu offenbaren, die die anderen nicht kannten. Und ich stellte fest, dass diese Menschen bescheidene und aufrichtige Menschen waren. Sie hielten den Sabbat Gottes, sie hatten die Wahrheit des Gesetzes Gottes und sie trugen den richtigen Namen, die Kirche Gottes. Sie waren aufrichtige Menschen, doch sie glaubten bereits alles zu wissen und sie wollten kein neues Wissen annehmen, das in der Bibel stand und das sie noch nicht gesehen hatten. Deshalb wuchsen sie nicht mit uns.
Diese Leute, die eigentlich aus der Sardes-Ära der Kirche Gottes stammten, der fünften Ära der wahren Kirche, lehnten neue Wahrheiten und neue Offenbarungen ab und schließlich lehnten sie Herbert W. Armstrong ab. Und so blieb Herrn Armstrong im Grunde nichts anderes übrig, als es allein zu versuchen. Und wie ich schon sagte, hier nahmen diese frühen Kampagnen ihren Anfang. Dies stammt aus seiner Autobiografie. Darin heißt es, wenn uns Menschen ein Gehalt zahlen. Zu jener Zeit arbeitete er für die Oregon-Konferenz für ein geringes Gehalt von $3 pro Woche und führte einige Kampagnen mit Sardes-Predigern durch. Und daraus ergab sich einfach nie viel Zählbares. Und er sagt, selbst bei nur $3 pro Woche haben wir nun gelernt, dass wir nur das predigen dürfen, was die Menschen uns befehlen. In Oregon gab es also diesen großen Streit. Ich werde nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber die Oregon-Konferenz sagte im Grunde zu Herrn Armstrong, Sie müssen so sprechen, wissen Sie oder diese Lehre auf diese Weise vermitteln. Und er sagte, nun, das ist nicht biblisch. Das führte also zu diesem Streit, zu dieser Spaltung. Und Herr Armstrong sagte schließlich, wissen Sie was, wir werden dieses $3-Gehalt ablehnen. Er besprach es mit seiner Frau und vertraute fortan allein auf Gott. Das alles geschah, wie gesagt, ich glaube, im Frühherbst oder Spätsommer 1933. In der Autobiografie heißt es, Gott hatte uns durch viele wunderbare Gebetserhörungen darauf vorbereitet, uns allein auf ihn zu verlassen. Deshalb wussten wir in vollkommenem Glauben, dass Gott unsere Bedürfnisse befriedigen würde. Und jeder, der mit der Arbeit von Herbert Armstrong vertraut ist, wird sich daran erinnern, dass seine Fernsehsendung eine der beliebtesten war. Ja, sie war die beliebteste Sendung in den 1980er Jahren. Und dann erreichte seine Zeitschrift, die klar und wahr, 8 Millionen Menschen oder Haushalte weltweit. Und in beiden Fällen, ob nun in der Sendung »Die Welt von morgen« oder in der »Klar und wahr«, hat er nie um Geld gebeten. Er gab Gottes Wahrheit einfach umsonst weiter. und er vertraute darauf, dass Gott für ihn sorgen würde. Und Gott hat das ganz sicher getan. Aber wenn er über diese entscheidende Zeit im Jahr 1933 schreibt, sagt er, es sei ein Wendepunkt für das Werk Gottes, für Gottes Kirche gewesen. Dies war der Scheideweg, die letzte entscheidende Prüfung, bevor der lebendige Christus begann, die Tore der Massenkommunikation zu öffnen. Durch die das Werk Gottes nach Jahrhunderten des Schlafs endlich zum Leben erweckt werden und in mächtiger Kraft in die ganze Welt hinausgehen konnte, um den Weg zu bereiten. Bevor Christus als Herrscher über alle Völker auf die Erde zurückkehrt. Die Kirche Gottes erwachte zu jener Zeit zum Leben 1933. Wenn man sich die vorherige Ära der Kirche Gottes ansieht, die Sardes-Ära, beschreibt Offenbarung 3 sie als tot. Es gab dort kein Leben. Wie ich schon sagte, sie lehnten die Offenbarung ab. Sie lehnten Gottes Endzeit-Elia ab. Und doch ist genau hier der Geburtsort für die Philadelphia-Ära der Kirche Gottes. Herr Armstrong pflegte diese Straße entlang zu gehen. Ich werde gleich noch ein wenig mehr darüber sprechen. Da ist die Verbotsschule, die früher direkt hier zu meiner Linken stand und in der er Kampagnen durchführte. Seine erste Gemeinde war in dieser Schule, ebenso wie in der Jeans-Schule, die etwa 4 Meilen von hier entfernt lag. Und es ist eine unglaubliche Geschichte. Hier hat es ganz klein angefangen. Es war ein Anfang wie ein Senfkorn, aber was für eine entscheidende Prüfung war es für ihn, sich einfach völlig von der Oregon-Konferenz loszusagen und den Weg allein mit Gott zu gehen, nur um Gott allein zu gefallen. Gehen wir zu Offenbarung 3. Er erwähnt offene Türen und Gott, ich meine, Gott fing schon früh an, Türen zu öffnen. Diejenigen, die mit seinem Werk vertraut sind, wissen, dass es bis Mitte der 1980er Jahre zu diesem epischen weltweiten Werk wurde. Aber schon früh begannen sich diese Türen weit zu öffnen. Beachten Sie, was über die Philadelphia-Ära der Kirche Gottes gesagt wird. Nun lassen Sie mich kurz zurückgehen und noch ein Zitat lesen. Es heißt, mir war damals nicht ganz klar, dass dies ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der Kirche Gottes war. Was tatsächlich geschah, auch wenn wir es damals nicht verstanden, war, dass in der Geschichte der Kirche Gottes ein neues Zeitalter anbrach. Die Kirche ging in eine neue Ära über, die Philadelphia-Ära. Und Gott sagt über diese Ära in Offenbarung 3, Vers 7 und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. In Vers 8 heißt es, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet, noch meine Autorität, meine Regierung. Herbert Armstrong hielt sich an Gottes Wort. Er hielt die Gebote Gottes. Er unterwarf sich der Autorität Gottes. Und weil er das tat, weil er sich allein auf Gott verließ, öffnete Gott ihm und dem Werk einfach spektakuläre Türen. Mein Vater sagt in seiner Broschüre »Der Schlüssel Davids«, eine offene Tür ist immer gleichbedeutend mit der Verkündigung einer Botschaft. Gott öffnet die Türen, damit wir Gottes Botschaft in diese Welt hinaustragen können. Und doch, wenn Gott es durch Menschen tut, wird es immer, immer ganz klein anfangen. Ein Anfang wie ein Senfkorn. Und Herr Armstrong schreibt darüber in der Autobiografie. In der Autobiografie heißt es die Bekehrung 1927. Hatte das Ego entkräftet und Selbstsicherheit durch Vertrauen ersetzt. Das heißt, Glauben an Gott. Es heißt, und diese Krise gemeint ist, die von 1933 war der Wendepunkt, als meine Frau und ich tatsächlich begannen, uns in der Praxis nur auf Gott zu verlassen, nicht mehr auf uns selbst oder Menschen. Wenn Sie von seiner Bekehrung wissen, ich will nicht zu weit abschweifen, aber er hatte viel Selbstvertrauen. Er vertraute auf sich selbst. Und als er zur Wahrheit bekehrt wurde, zeigte Gott ihm, wie er sein Vertrauen, seine Zuversicht in Gott setzen konnte. Und dann kommt man wieder zu, das war 1926 und 27 seiner Bekehrung zur Wahrheit, als er getauft wurde. Aber dann spulen wir ein paar Jahre vor bis 1933 und denken an die wertvollen Lektionen, die er lernt, um einfach Gott voll und ganz zu vertrauen, Gott voll und ganz zu vertrauen, dass er für das Werk sorgt. Ich meine, das ist es, was Herbert Armstrong und seinen Dienst und das Werk Gottes so absolut einzigartig gemacht hat. Es gab im 20. Jahrhundert kein anderes Werk wie dieses. Und natürlich haben wir, wie in der Philadelphia-Kirche Gottes, sehr hart daran gearbeitet, in seine Fußstapfen zu treten, die Ruinen wieder aufzurichten, wie es in Amos 9 heißt, nach demselben Modell weiterzumachen und unser Vertrauen, unsere Abhängigkeit allein auf Gott zu setzen. Ich erwähnte hier den Pfad. 1933, als er diese evangelistischen Kampagnen hier in dieser Gegend durchführte, wohnte er auf der Fischerfarm, die etwa 3 oder 4 Meilen in dieser Richtung liegt. Und er hatte eine Kampagne hier zu meiner Linken, nur ein paar hundert Meter entfernt in der Föhr-Bad-Schule, die es nicht mehr gibt. Und dann das Jean-Schulhaus, 4 Meilen von hier entfernt. Und davon ist nur noch ein Teil erhalten. Aber wie auch immer, eines Tages ist er auf dem Weg zu einer dieser Kampagnen, diesen Bibelkampagnen, und da ist ein Typ, der ihn anspricht, wie er in der Autobiografie sagt, und im Grunde sagt: Sie werden nicht sehr weit kommen, Herr Armstrong. Sie werden nicht sehr weit kommen. Sie werden nicht weit kommen, sagte er. Sie predigen die reine Wahrheit der Bibel. Stellen Sie sich das vor, ein Typ, der sagt, Sie werden keinen Erfolg haben, weil Sie sich zu sehr auf die Bibel verlassen. Sie verkünden einfach die reine Wahrheit aus der Bibel. Das beleidigt die Menschen, sagte er. Die Bibel ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sie schneidet, sie weist zurecht, korrigiert, tadelt. Die Leute werden diese Art der Predigt nicht unterstützen. Damit kommen sie nicht weit. Dieser Austausch fand hier 1933 statt, genau hier auf diesem Pfad, 1933. Und ich weiß nicht, wie der Name dieser Person lautet, aber wo ist er am Ende gelandet? Denn wenn man sich ansieht, was aus Herrn Armstrongs Leben wurde, seinem Dienst und wo er schließlich landete, im Jahr 1986, bevor er starb. Einfach unglaubliche, fantastische Früchte, überall. Jesus sagte, man solle nach den Früchten urteilen. Herr Armstrong schrieb, aber ich war nicht auf die Unterstützung von Menschen angewiesen. Wenn die Menschen mich bezahlten, müsste ich den Menschen dienen. Wenn ich Gott dienen wollte, müsste ich mich ausschließlich an Gott wenden, um Unterstützung zu finden. Und dann sagt er dies: Natürlich wirkt Gott durch menschliche Werkzeuge, aber ich musste mich darauf verlassen, dass Gott es den Menschen ans Herz legt, die Art von Predigt zu unterstützen, die Jesaja 58, Vers 1 gehorcht. Die diese Art von Predigt unterstützt, die diesem Vers in Jesaja 58 gehorcht. Was besagt dieser Vers? Nun, ich werde ihn Ihnen vorlesen. Dort steht: Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Man muss laut rufen. Man darf nicht an sich halten. Man muss mutig und kühn sein und man muss meinem Volk seine Sünden zeigen, seine Verfehlungen. Und Herr Armstrong hatte den Mut, das zu tun. Er kam mit dieser Botschaft und sie war von Liebe motiviert, von Gottes Liebe. Seht, geht hinaus und warnt die Nation. Wovor soll man sie warnen? Nun, man kommt zurück auf Ursache und Wirkung. Man kommt zurück zum 5. Buch Mose, was es über Segen und Fluch sagt, dass man für Gehorsam gesegnet und für Ungehorsam verflucht wird. Und so war Herr Armstrong da draußen und schlug Alarm, indem er sagte: Seht, Flüche werden eintreten, obwohl dieses Land seit Jahrhunderten fabelhaft gesegnet ist. Man sieht es sich heute an. Ich meine, man vergleicht sogar die Vereinigten Staaten von 1933 mit dem, wie es heute ist, sogar in dieser Region. Und es gibt eine Menge Flüche, die sich bemerkbar machen. Was würde er heute sagen, Herr Armstrong, wenn er heute hier senden würde, wenn er heute im Fernsehen wäre? Er würde dem Befehl in Jesaja 58, Vers 1 gehorchen. Er würde über Gottes Gesetz sprechen. Er würde über die Folgen der Sünde sprechen. Er würde über Ursache und Wirkung sprechen. 1. Johannes 3, Vers 4, das ist das Neue Testament. Gott sagt: Denn die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Die Übertretung von Gottes Gesetz. Das ist es, was Sünde ist. Sie übertritt Gottes heiliges, vollkommenes, gerechtes Gesetz. Und deshalb müssen sie hinausgehen und diese Warnung verkünden. Das ist es, was unsere Sünden uns antun. In der Botschaft Gottes, der Wahrheit Gottes, dem Evangelium Gottes, ist also ein Ruf zur Reue enthalten. Matthäus 24, Vers 14 spricht davon, das Evangelium als Zeugnis zu verkünden. Denken Sie einen Moment über dieses Wort nach. Warum als Zeugnis? Nun, weil die meisten Menschen nicht auf die Warnung reagieren werden. Aber Gott sagt, schau, gehorche trotzdem einfach Jesaja 58, Vers 1. Und dann werde ich dafür sorgen, dass genug Leute kommen, um das Werk zu unterstützen. Und Herr Armstrong sagte oft, dass der Hauptgrund dafür, dass es Mitte der 1980er Jahre so viele Mitglieder der weltweiten Kirche Gottes gab, an den Erfordernissen des Werkes lag. Menschen, die zunächst als Mitarbeiter und später als Mitglieder hinzukamen und dann ihr ganzes Herz in das Werk steckten, um Gottes Werk zu unterstützen. Um auf diesen Vers in Jesaja 58, Vers 1 zurückzukommen. Das sagt mein Vater in seiner Broschüre über Jesaja dazu. Er sagt, die Hauptaufgabe der Kirche Gottes sei es, die Sünden Israels zu verkünden. Wir sollen dem Haus Jakob seine Sünden aufzeigen. Es heißt, wenn Gott sagt, er wolle seinem Volk seine Übertretung zeigen, dann spricht er in erster Linie zur Kirche Gottes. Er sagt weiter, alles, was wir tun für jene Kritiker, die sich beschweren oder das Werk der Kirche Gottes kritisieren, nun, es sei zu negativ, es sei zu hart. Mein Vater sagt, alles, was wir tun, ist dem Befehl zu gehorchen. In Jesaja 58, Vers 1. Wenn man sich die falschen Propheten von heute ansieht, und davon gibt es viele, sie lehnen Gottes Gesetz ab. Sie kämpfen gegen Gottes Gesetz. Sie gehorchen nicht dem Befehl in Jesaja 58, Vers 1. Sie predigen, wie die Bibel es voraussagte, angenehme Dinge. Lesen Sie das Ende von 2. Timotheus 4. Oder lesen Sie, was das ganze Kapitel darüber sagt, dass eine Zeit kommen wird, in der sich die Menschen von der Wahrheit abwenden und stattdessen Fabeln annehmen werden. Falsche Erzählungen, Täuschung, Falschheit. Davon gibt es selbst in der Religion genug. Gott sagt, gehorche, gehorche dem Befehl. Sehen Sie sich an, wie die Menschen in manchen Fällen einfach trotzig die Wahrheit der Bibel ablehnen. Sobald man die Bibel erwähnt, lehnen sie sie automatisch ab. Es sei nicht für unsere Zeit, so begründen es viele. Oder wenn sie doch in die Kirche gehen, wissen sie, ist es ein Wohlfühl-Evangelium. Alles ist gut, alles wird besser. Es wird nicht besser. Die Moral wird viel schlimmer. Und wenn sie das Weltgeschehen beobachten, wie Jesus es uns aufgetragen hat, dann sehen sie das und sollten darüber beunruhigt sein. Es sollte alarmierend sein, das sollte es. Beachten Sie, was der Prophet Jesaja in Kapitel 3, Vers 9 sagte. Ihr Gesichtsausdruck zeugt gegen sie und sie verkünden ihre Sünde. Wie Sodom heißt es, sie verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie haben sich selbst Böses zugefügt. In vielen Fällen sind wir heute stolz auf unsere Sünden. Wir bekennen unsere Sünden. Wir verbreiten Schmutz auf der ganzen Welt. Und dank der Technik verbreitet er sich so schnell. Wissen Sie, damals im Jahr 1933, dieser Weg, von dem ich sprach, Herr Armstrong ging überall zu Fuß, 3, 4, 5 Meilen zu einer öffentlichen Bibelvortragsreihe, weitere 4 Meilen zum nächsten Schulhaus, traf sich mit Leuten, in manchen Fällen 18, 19 Personen. Es begann ganz klein, aber gleichzeitig war es eine andere Zeit. Wir hatten noch nicht all die Technik von heute. Herr Armstrong sprach oft über das Paradoxon unserer Zeit. Wir haben diese unglaublichen modernen Fortschritte in der Technik, aber sehen Sie sich an, wohin wir uns in moralischer Hinsicht entwickeln. Wie ich schon sagte, es sollte alarmierend sein. Und wenn Sie in die Bibel schauen, wenn Sie sehen, was Mose zu den Israeliten von einst sagte, seht, wenn ihr diesen Weg geht, wenn ihr versucht, euch der Welt um euch herum anzubiedern, wenn ihr anfangt, all diese Sünden zu begehen, diesen Götzendienst, dann wird das zu Flüchen führen. Es wird in die Gefangenschaft führen. Sie sollten also besser darüber beunruhigt sein. Wenn man vom Kurs abkommt, Herr Armstrong schrieb dies. Das ist nicht aus der Autobiografie. Wenn Sie seine Autobiografie übrigens nicht haben, schicken wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar davon zu. Zusätzlich zur wahren Geschichte der wahren Kirche Gottes. Dies stammt eigentlich aus einem Mitarbeiterbrief aus dem Jahr 1967, in dem Herr Armstrong sagte, Gott begann in das Weltgeschehen einzugreifen. Er spricht über den Zeitraum 1933-1934. Er sagt, auf ganz bescheidene Weise. Zuerst mit der Sendung »Die Welt von morgen« und der Zeitschrift »Klar und wahr«. Es heißt, dieses Eingreifen bereitet den Weg für das Kommen Christi vor. Jesus Christus steht kurz vor seiner Rückkehr und er sagt uns in Matthäus 24 und Lukas 21, was geschehen wird, kurz bevor er auf diese Erde zurückkehrt. Und es ist nicht gut. Ich gebe Ihnen nur einen kleinen Einblick in diese Kapitel. Lesen Sie es selbst nach. Schlagen Sie Ihre Bibel auf. Sehen Sie, was dort steht. Prüfet alles. Er sagt hier, es stellt das Wissen wieder her, dass Sünde die Übertretung von Gottes Gesetz ist. Und er zitiert den 1. Johannesbrief 3, Vers 4, den ich vorhin erwähnte. Es geschieht durch eine Predigt der Liebe, die den Menschen ihre Sünden aufzeigt. Hier kommt er wieder auf Jesaja 58, Vers 1 zurück. Diesem Gebot gehorchend, heißt es hier, macht es deutlich, was Sünde ist. Es erhebt seine Stimme wie eine Posaune und ruft laut mit verstärkter Kraft. Es erfüllt Jesaja 58, Vers 1. Er spricht also von dem, was 1933 und 34 begann. Genau hier, diese Wiege der Philadelphia-Ära, der Geburtsort, die Mutterkirche, wie Herr Armstrong es in dem Clip nannte, den ich Ihnen vorgespielt habe. Er sagt schließlich, schon sehr bald wird Gott in das Weltgeschehen eingreifen, kurz vor Christi kommen, indem er die Plagen des Tages des Herrn über die Sünder der Welt bringt. Ich meine, das ist keine populäre Botschaft. Warum sollten sich viele Leute hinter so eine Botschaft stellen und sie unterstützen? Weil Herbert Armstrong sich allein auf Gott verließ. Er gehorchte dem Gebot aus Jesaja 58, Vers 1. Er vertraute darauf, dass Gott für das Werk sorgt, damit die Botschaft sich verbreiten konnte. Er sagt schließlich, vom Tag des Herrn sprechend, das ist eine Zeit des Zorns Gottes gegen das Böse, von der in mehr als 30 Prophezeiungen im Alten und Neuen Testament die Rede ist. Christi kommen soll als der Höhepunkt dieses Tages des Herrn stattfinden. Und so gibt es letztlich ein gutes Ende, weil es zur Rückkehr Jesu Christi auf diese Erde und zur Errichtung von Gottes Reich auf dieser Erde führt, mit seinem Hauptquartier, seinem irdischen Hauptquartier in Jerusalem. Das ist großartig. Aber was passiert unmittelbar davor? Da ist die große Trübsal. Und dann der Tag des Herrn. Gehen Sie zurück zum Geburtsort der Philadelphia-Ära der Kirche Gottes. Wir sind genau hier. Hier hat alles angefangen. Die Sendung, die Welt von morgen, der am Ende von Herbert Armstrongs Dienst Millionen folgten. Zuerst begann es im Oktober 1933 mit einem kostenlosen Angebot. Herr Armstrong ging jeden Sonntagmorgen für nur 15 Minuten auf Sendung und der Senderleiter war fast schockiert, dass es so viel Resonanz darauf gab. Und so boten sie Herrn Armstrong eine wöchentliche Sendung von 30 Minuten an. Ich glaube, es waren $2 oder 2,50 pro Woche und sie hatten nicht einmal das Geld dafür. Aber Herr Armstrong nahm es im Glauben an und im Monat nach diesem Beginn gab es dann die Zeitschrift »The Plain Truth«, die Herr Armstrong im Fischer-Farmhaus druckte, das ebenfalls nur ein paar Meilen vor mir liegt. Ziemlich erstaunliche Geschichte. Die erste Plain Truth wurde genau hier produziert. Die erste Radiosendung wurde genau hier produziert. Das erste Mitglied der weltweiten Kirche Gottes, wie Herr Armstrong in der Autobiografie beschreibt, sie kam aus dem Fischer-Bauernhaus. Margaret Fisher, das erste Mitglied, die ersten Gemeinden genau hier in dieser Gegend. Die erste Plain Truth. Ziemlich erstaunlich. Es ist auch erstaunlich, wenn man zurückblickt und sieht, was seither geschah. Ich meine, wir wissen um das wunderbare Wachstum des Werks unter Herrn Armstrong, aber jetzt ist so vieles im Land in diesen unmoralischen Abgrund gestürzt, wie gesagt. Aber selbst wenn man die Geschichte der sechsten Ära der Kirche Gottes kennt und was nach Herrn Armstrongs Tod geschah, und wie Satan, der Teufel, diese Kirche angriff, um diese Geschichte auszulöschen. Ich meine, in diesem Fall buchstäblich, gibt es ein Reservoir, das sie hier 1942 bauten, nur wenige Jahre nachdem diese Wiege blühte und wuchs und sich Türen öffneten. Und dann ist da dieses Reservoir, das diese ganze Gegend quasi überflutet. Die Fürbutte-Schule wurde abgerissen und steht seit dieser Zeit im Grunde unter Wasser. Es ist nur noch ein kleiner Teil des Jean-Schulhauses übrig. Ich meine, sogar die Person, die so hart daran arbeitete, das Werk nach Herrn Armstrongs Tod zu zerstören, sagte, er habe die christliche Pflicht, Geheimnis der Zeitalter, Herrn Armstrongs letztes Buch, aus christlicher Pflicht nicht mehr drucken zu lassen. Er zog vor 2, 3 Jahren hierher, nur ein paar Meilen entfernt. Die Geschichte, so viele Leute haben versucht, sie zu begraben. Das liegt daran, dass der Teufel sie hasst. Er hasst die kleinen Anfänge. Er hasst die Tatsache, dass Gottes Wahrheit, Gottes Kirche, die sechste Ära der Kirche Gottes genau hier an diesem Ort begann. Für mehr über die wahre Geschichte von Gottes wahrer Kirche rufen Sie heute unsere Mitarbeiter an und fordern Sie das Buch meines Vaters an, die wahre Geschichte von Gottes wahrer Kirche. Und ich erwähnte vorhin auch die Autobiografie. Wenn Sie kein Exemplar dieses Buches haben, senden wir es Ihnen auch gerne zu. Auf unserer Website dieposaune.de finden Sie unsere gesamte Literatur online. Und wenn Sie weitere Videos von uns sehen möchten, haben wir das Fernsehprogramm Der Schlüssel Davids, das Programm Das Leben und die Lehren von Jesus Christus und das Programm Trumpet Daily auf unserer Website dieposaune.de. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, und wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen.
Lesen Sie das kostenlose Buch von Gerald Flurry, Die wahre Geschichte der wahren Kirche Gottes, um zu erfahren, wo wir uns heute in der Geschichte der Kirche Gottes befinden und welche wichtigen Lektionen wir aus früheren Epochen lernen können. Unsere gesamte Literatur ist für Sie kostenlos und unverbindlich erhältlich.